nachgehakt. Was ist dran am Mythos der faulen Deutschen? Der Flossbach von Storch Podcast. Nirgendwo wird so wenig gearbeitet wie hierzulande. Das sagen zumindest Zahlen der OECD. Wie viel arbeitet Deutschland wirklich? In unserer neuen Rubrik Nachgehakt gehen wir Themen nach, die uns im Alltag oder in den Medien immer wieder begegnen. In einer polarisierten Welt möchten wir harte Fakten zu den Themen liefern, die viele Menschen beschäftigen. Der Fachkräftemangel in Deutschland ist enorm. In unserer Wirtschaft gibt es kaum einen Bereich, in dem nicht händeringend Personal gesucht wird. Es fehlt an Arbeitskräften in der Elektrotechnik, der Kinderbetreuung oder auch in der Informatik. Ganz zu schweigen von der Gastronomie, dem Handwerk oder dem öffentlichen Nahverkehr, um nur einige Beispiele zu nennen. Nach Einschätzung des Instituts der deutschen Wirtschaft könnte es hierzulande im Jahr 2028 insgesamt 768.000 Fachkräfte zu wenig geben. Zwangsläufig stellt sich da die Frage, wie diese Lücke geschlossen werden kann. Die vermeintlich einfache Antwort darauf lieferte Bundeskanzler Friedrich Merz im Mai vergangenen Jahres. Wir müssen in diesem Land wieder mehr und vor allem effizienter arbeiten, lautete die Forderung des Politikers. Weiterhin führte er aus: Mit der Vier-Tage-Woche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand dieses Landes nicht erhalten können. Gerade Merz' zweite Aussage suggeriert, dass sich viele Deutsche im Arbeitsleben zu bequem eingerichtet haben könnten. Doch was ist dran? Wird hierzulande zu wenig gearbeitet? Die Zahlen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD, zeichnen jedenfalls ein haarsträubendes Bild der hiesigen Arbeitszeit. In keinem anderen der insgesamt 38 OECD-Länder fiel die durchschnittliche Arbeitszeit pro Jahr geringer aus als in Deutschland. Im Jahr 2024 arbeitete eine erwerbstätige Person hierzulande gerade einmal 1.331 Stunden und damit ganze 405 Stunden weniger als im OECD-Durchschnitt. Neben Deutschland ist Dänemark das einzige OECD-Land, in dem ein Beschäftigter im Schnitt weniger als 1.400 Stunden arbeitete. Am meisten arbeiteten die Mexikaner mit rund 2.200 Stunden. Im innereuropäischen Vergleich waren die Griechen mit knapp 1.900 geleisteten Arbeitsstunden Spitze und übertrafen damit sogar die US-Amerikaner, die auf etwa 1.800 Arbeitsstunden kamen. So gesehen sendet die durchschnittliche Arbeitszeit in Deutschland also ein alarmierendes Signal, gerade auch mit Blick auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Eine Teilerklärung für die geringere Arbeitszeit, zumindest im außereuropäischen Vergleich, etwa mit den USA, können die höheren Urlaubsansprüche liefern. Während deutsche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Jahr 2024 durchschnittlich 31 Tage frei hatten, liegt der Urlaubsanspruch ihrer US-amerikanischen Pendants, je nach Betriebszugehörigkeit, bei gerade einmal 10 bis 20 Tagen. Im Fall von Spitzenreiter Mexiko spiegelt die hohe Stundenzahl zudem wider, dass die Arbeitswoche dort regelmäßig 6 statt der hier üblichen 5 Tage umfasst. Daneben verzerrt aber auch eine statistische Besonderheit die Aussagekraft der jahresdurchschnittlichen Arbeitszeit. Im Kleingedruckten weist die OECD bereits auf Fallstricke bei der Interpretation der Jahresdurchschnitte der Arbeitszeit hin. Ein Aspekt, der die Arbeitszeit aus deutscher Sicht belastet, ist etwa ein international überdurchschnittlich hoher Anteil an Teilzeitbeschäftigten. Unter den 15- bis 64-jährigen erwerbstätigen Personen gingen in Deutschland zuletzt 29% einer Teilzeitbeschäftigung nach. Im europäischen Vergleich kommen lediglich die Niederlande und die Schweiz auf signifikant höhere Teilzeitquoten von um die 40%. Im EU-Durchschnitt und in den USA liegt die Teilzeitquote hingegen bei weniger als 20%. Dabei hat der Grund für die hohe Teilzeitquote eigentlich einen sehr positiven Ursprung. Denn er korreliert stark mit einer hohen Erwerbstätigkeit von Frauen, die hierzulande zu fast 50% einer Teilzeitbeschäftigung nachgingen. Von den 15- bis 64-jährigen Frauen in Deutschland waren im dritten Quartal 2025 gut 74% erwerbstätig. Während Deutschland bei der jahresdurchschnittlichen Arbeitszeit das Schlusslicht bildet, belegt es mit Blick auf die Erwerbstätigkeit von Frauen einen der vorderen Plätze. Im OECD-Schnitt lag die Erwerbstätigenquote von Frauen satte 10 Prozentpunkte unterhalb der Deutschen bei knapp 64%. Dass jahresdurchschnittliche Arbeitszeiten nicht alles sind, zeigt in diesem Zusammenhang auch nochmal der Vergleich mit Italien, wo eine erwerbstätige Person im Jahresschnitt gut 1.700 Stunden arbeitete. Denn in Italien waren im dritten Quartal vergangenen Jahres gerade einmal 54% der Frauen zwischen 15 und 64 Jahren erwerbstätig. Anders ausgedrückt: Die Erwerbsbeteiligung von deutschen Frauen fällt im Vergleich zu italienischen fast 40% höher aus. Mamma mia, dürfte es da manchem Beobachter durch den Kopf schießen. Auch bei den Männern existieren signifikante Unterschiede hinsichtlich der Erwerbstätigkeit. Während in Deutschland zuletzt rund 80% der 15- bis 64-jährigen Männer erwerbstätig waren, waren es im OECD-Durchschnitt mit 77% etwas weniger und in Italien sogar nur 71%. Das zeigt, eine isolierte Betrachtung der jahresdurchschnittlichen Arbeitszeit besitzt nur eine begrenzte Aussagekraft. Der Anteil bzw. die Anzahl der Menschen, die einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen, ist mit Blick auf das gesamtgesellschaftliche Arbeitsvolumen ebenso relevant. Und in diesem Zusammenhang lässt sich aus deutscher Sicht positiv anmerken, dass hierzulande überdurchschnittlich viele Menschen in Lohn und Brot stehen. In Deutschland hat sich das gesamte Arbeitsvolumen in der jüngeren Vergangenheit also auf immer mehr Schultern verteilt, was insbesondere an einer spürbar gestiegenen Arbeitsmarktpartizipation von Frauen liegt. In diesem Zusammenhang ist die durchschnittliche Arbeitszeit je erwerbstätige Person seit 1994 zwar um rund 13% gesunken und damit genauso stark wie in der Schweiz. Wenn man sich allerdings die insgesamt geleisteten Arbeitsstunden anschaut, sind diese in den vergangenen 30 Jahren noch immer leicht gestiegen, wie eine Auswertung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zeigt. Von 58.119.000 Stunden im Jahr 1994 auf 61.364.000 Stunden in 2024. Das ist ein Anstieg von knapp 6%. Entsprechend wurde eine geringere durchschnittliche Arbeitszeit von einer höheren Arbeitsmarktpartizipation überkompensiert. Dies ist insofern erfreulich, als dass die Gruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter von 20 bis 64 Jahren in den vergangenen 30 Jahren um rund 5% geschrumpft ist. Das potenzielle Arbeitskräfteangebot also bereits unter Druck stand. Doch davon abgesehen ist Vorsicht geboten, die erbrachte Arbeitsleistung allein an geleisteten Arbeitsstunden aufhängen zu wollen. Schließlich ist die Arbeitsleistung in fortschrittlichen Gesellschaften auch zunehmend zu einer Frage des Humankapitals bzw. des effizienten Kapitaleinsatzes geworden. Entsprechend groß sind die Unterschiede in der jährlichen Wirtschaftsleistung einzelner Länder. Gemessen am Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt, kurz Pro-Kopf-BIP, in US-Dollar, gehört etwa die Schweiz seit Jahrzehnten zur absoluten Spitzengruppe unter allen Nationen weltweit. Trotz einer jahresdurchschnittlichen Arbeitszeit, die 200 Stunden unter dem OECD-Durchschnitt liegt und trotz einer führenden Teilzeitquote unter den erwerbstätigen 20- bis 64-jährigen Frauen von mehr als 60%. Im vergangenen Jahr überstieg das Schweizer Pro-Kopf-BIP wiederholt die Marke von 100.000 US-Dollar. Das gelang darüber hinaus nur den noch bevölkerungsärmeren Nationen Irland und Luxemburg, die beide vom Status als EU-Steueroase profitiert haben dürften. Damit fiel das Schweizer Pro-Kopf-BIP rund 8-mal höher aus als beim OECD-Stundenmeister Mexiko. Deutschland findet sich in der Rangliste der leistungsstärksten Länder ebenfalls auf den vorderen Rängen wieder und erwirtschaftete zuletzt ein Pro-Kopf-BIP von immerhin rund 60.000 US-Dollar. Unter 195 betrachteten Ländern liegt Deutschland damit stabil um den Bereich der Top 20, zuletzt auf Rang 18. So gesehen hat sich in diesem Jahrtausend gar nicht so viel getan in der Bundesrepublik und auch im OECD-Vergleich kratzt Deutschland am leistungsstärksten Drittel. Natürlich gilt in diesem Zusammenhang, dass das in US-Dollar gemessene Pro-Kopf-BIP nur ein ungefährer Gradmesser für die Arbeitsleistung und Stärke einer Volkswirtschaft ist. Es unterliegt Währungsschwankungen, die oft nur bedingt mit der realen Wirtschaftsleistung zusammenhängen. Auch ist zu berücksichtigen, dass zahlreiche Volkswirtschaften, die in dieser Rangliste vor Deutschland stehen, vergleichsweise klein sind und von Sonderfaktoren profitieren. Beispielsweise sind Katar und Norwegen mit knapp 3 bzw. knapp 6 Millionen Einwohnern Nutznießer ihres Rohstoffreichtums und der damit verbundenen Gas- und Ölexporte. Der genauere Blick auf die Fakten zeigt, die bloße Betrachtung geleisteter Arbeitsstunden hat nur eine beschränkte Aussagekraft hinsichtlich der Arbeitsqualität. Vor diesem Hintergrund könnte die Frage nach der Arbeitsleistung der Deutschen auch neu formuliert werden. Statt »Wie viel arbeitet Deutschland?« könnte die Frage auch lauten »Wie gut arbeitet Deutschland?« In relativer Betrachtung lässt sich mit Blick auf das Pro-Kopf-BIP schon mal festhalten, dass die Deutschen im internationalen Vergleich nach wie vor nicht allzu schlecht abschneiden. Noch mehr Komplexität gewinnt das Thema der Arbeitszeit, wenn man etwas Abstand von einer eher kurzfristigen ökonomischen Perspektive nimmt. Beispielsweise spielt die erwartete Lebensarbeitszeit in alternden Gesellschaften eine zunehmend wichtige Rolle. Auch hier steht Deutschland recht ordentlich da und kommt nach Eurostat-Angaben momentan auf eine erwartete Lebensarbeitszeit von rund 40 Jahren. Das ist spürbar mehr als der EU-Schnitt von 37 Jahren. Lediglich Dänemark, die Niederlande, Schweden und die Schweiz weisen spürbar höhere Lebensarbeitszeiten von knapp 43 bis 44 Jahren aus. Aus ökonomischen Gesichtspunkten zumeist weniger relevant, gesellschaftlich dafür umso bedeutender, ist zudem die unbezahlte Arbeit. Darunter fallen Erziehungsleistungen für die eigenen Kinder, die Pflege von Angehörigen, aber auch ehrenamtliche Tätigkeiten. Gemäß der aktuellen Zeitverwendungserhebung des Statistischen Bundesamts verwendete eine durchschnittliche Person ab 18 Jahren wöchentlich fast 2 Stunden unbezahlter Arbeit für ehrenamtliche Tätigkeiten. Zugegebenermaßen sind diese 2 Wochenstunden äußerst ungleich verteilt. Denn nur 37% der Bevölkerung ab 10 Jahren engagierten sich ehrenamtlich. Doch wie wichtig dieser Beitrag ist, wird an weiteren Zahlen ersichtlich. Nach Angaben des Deutschen Olympischen Sportbunds besitzen mehr als 500.000 Menschen in Deutschland eine Trainerlizenz und leisten monatlich rund 10,8 Millionen Stunden ehrenamtliche Arbeit. Damit bieten sie unter anderem Millionen von Kindern und Jugendlichen eine kostengünstige Form der sozialen Teilhabe. Deren Relevanz unterstreicht eine 2023 durchgeführte Studie, die vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wurde. Demnach weisen Kinder und Jugendliche, die regelmäßig sportlich aktiv sind, einen signifikant besseren allgemeinen Gesundheitszustand auf als Kinder, die keiner regelmäßigen sportlichen Aktivität nachgehen. Dabei spielt die physische Bewegung ebenso eine Rolle wie der soziale Anschluss. Insofern leistet ehrenamtliche Arbeit auch einen wesentlichen ökonomischen Beitrag. Denn am Ende profitiert die gesamte Gesellschaft davon, wenn Kinder und Jugendliche zu gesunden und somit leistungsfähigen Erwachsenen heranreifen. Auch abseits des Sportbereichs ist das ehrenamtliche Engagement teils erheblich. Ende 2022 verzeichneten die freiwilligen Feuerwehren in Deutschland gut 1 Million Feuerwehrleute. Dabei gehen sie im Ernstfall nicht nur körperliche Risiken ein, sondern sind regelmäßig auch mit psychischen Belastungen konfrontiert. Insbesondere Einsätze, bei denen es um Menschenleben geht, können emotional belastend sein. Zahlreiche weitere Beispiele unbezahlter, aber gesellschaftlich hochrelevanter Arbeit ließen sich anführen. In Kombination mit einer im EU-Vergleich überdurchschnittlichen Lebensarbeitszeit untermauert dies die Herausforderungen, wenn man ein vollständiges Bild von der geleisteten Arbeitszeit erhalten möchte. Bundeskanzler Friedrich Merz eckte mit seiner Forderung nach wieder mehr und vor allem effizienterer Arbeit im vergangenen Mai an. Auch seine Aussage, dass wir den Wohlstand des Landes mit 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance nicht erhalten können, sorgte für Aufsehen. Es spricht viel dafür, dass seine Formulierungen in einem Umfeld einer kriselnden Wirtschaft möglicherweise ganz bewusst zu spitz gewählt waren, um die Frage nach dem Wohlstandserhalt in einer alternden Gesellschaft zu befeuern. Denn aus den langfristigen Daten geht zunächst einmal nicht klar hervor, dass die Arbeitsmoral hierzulande spürbar eingebüßt hat. Faul oder vielmehr fauler als früher sind die Deutschen in Summe wohl eher nicht. Schließlich stieg das gesamte Arbeitsvolumen in den vergangenen Jahrzehnten sogar leicht an. Berücksichtigt man zudem, dass die Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter zwischen 20 und 64 Jahren in diesem Zeitraum leicht rückläufig war, rückt das den nur mäßigen Anstieg des Arbeitsvolumens sogar in ein noch besseres Licht. Dass dabei die durchschnittliche Arbeitszeit je erwerbstätige Person zurückgegangen ist, lässt sich zudem mit einem veränderten Arbeitsmarkt erklären. Insbesondere partizipieren heute viel mehr Frauen am deutschen Arbeitsmarkt. Gerade mit Blick auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie dürfte die vom Kanzler verschmähte 4-Tage-Woche daher gewissermaßen sogar eine notwendige Voraussetzung dafür sein, damit in einer modernen Gesellschaft möglichst beide Elternteile einer Beschäftigung nachgehen können. Diese Entwicklung ist auch nur in wenigen Ländern wie Dänemark, den Niederlanden oder der Schweiz weiter fortgeschritten als in Deutschland. Und die drei genannten Länder sind, gemessen am Pro-Kopf-BIP, allesamt noch wettbewerbsfähiger. Vor diesem Hintergrund sind jahresdurchschnittliche Arbeitszeiten, wie die OECD sie ausweist, mit Vorsicht zu genießen und sollten in einen breiteren Kontext eingebettet werden. Die Deutschen, gerade auch im internationalen Vergleich, pauschal als faul zu verunglimpfen, ist auf Basis der Datenlage folglich kaum zu begründen. Umgekehrt gilt das aber natürlich auch für zahlreiche weniger leistungsfähige Volkswirtschaften. Wenn in ländlichen Gebieten Afrikas Frauen und Männer teilweise kilometerweit laufen müssen, um ihre Wasserkanister mit sauberem Trinkwasser aufzufüllen, dann mögen diese Menschen im ökonomischen Sinn zwar wenig produktiv sein. Faul sind sie deswegen aber noch lange nicht. Das Beispiel zeigt, in einer politisierten Welt, in der sich Debatten zunehmend über Extrempunkte definieren, bleibt eine differenzierte Sicht auf die Dinge unerlässlich. Zumindest, wenn man die relevanten Probleme identifizieren und lösen möchte. Rechtlicher Hinweis: Diese Publikation dient unter anderem als Werbemitteilung. Sie richtet sich ausschließlich an deutschsprachige Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland, Österreich, Luxemburg und in der Schweiz. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen von Flossbach von Storch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Zukunftserwartung von Flossbach von Storch wider, können aber erheblich von den tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnissen abweichen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann keine Gewähr übernommen werden. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Mit dieser Veröffentlichung wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen unter anderem keine individuelle Anlageberatung. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Diese Veröffentlichung unterliegt Urheber-, Marken- und gewerblichen Schutzrechten. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung, Übernahme in andere Webseite, der Veröffentlichung ganz oder teilweise in veränderter oder unveränderter Form ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Flossbach von Storch zulässig. Ein umfangreiches Glossar zu Themen und Begriffen finden Sie auf www.flossbachvonstorch.com/glossar/. Diese Veröffentlichung unterliegt Urheber-, Marken-, gewerblichen sowie wettbewerbsrechtlichen Schutzrechten. Copyright 2020 Flossbach von Storch. Alle Rechte vorbehalten.